Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Wir sind erneut angetreten, um uns interessante Anekdoten erzählen zu lassen. Vielleicht erzähle ich auch eine. Und heute, Stargast, Prominenz, Pete Smith. Peter Smits ist wieder da. Hi, Pete.
Hallihallo, André.
Ah, Peter, sitzt du so ein bisschen da und denkst dir, mein Gott, dieser kleine, niedliche Podcast, den ich damals in Folge, ich glaube, 17 besucht habe.
Ja, ja, also natürlich. Deswegen bekomme ich ja auch heutzutage noch irgendwie sehr viele Prozente von euren monatlichen Einnahmen, weil ich habe euch ja groß gemacht. Das darf man ja nicht vergessen. Und auch bei Auf ein Bier auf Patreon, da kommt ja mittlerweile einiges bei rum. Auch wenn ihr jetzt hier irgendwie noch zusätzlich Leute anstellt und so. Aber nee, ihr werdet mich da nicht hier, ne, verarschen können.
Nee, Peter, das ist auch nur, ich habe dir das ja schon erklärt, da gibt's ein ganz kleines Problem mit der Bank, jetzt seit einigen Monaten schon, und aber die Überweisung kommt. Ich bin da zuversichtlich, man hat uns versichert.
Ich bin tatsächlich sehr, sehr froh. Ich bin ja auch Zuhörer von euch. Ich bin ja auch Bäcker. Ich höre mir auch, also nicht alle Wertschätzungen jetzt an, aber schon sehr, sehr viel insgesamt. Auch eure Hauptfolgen davon viel. Und ich finde es ganz toll, in welche Richtung ihr euch entwickelt. Und immer weiter so, bitte.
Ah, ein Mäzen. Du bist du der Ölscheich, auf den wir immer gewartet haben? Bäckst du uns auch mit 30.000 Euro im Monat?
Nein, was würdet ihr denn damit überhaupt machen? Aktuell ist ja alles toll.
Ja, das finden wir raus, wenn wir sie haben.
Nein, jetzt machst du ja wieder Unpackings. Das habe ich ja auch angefangen auf YouTube. Das wäre ganz schlecht, wenn du damit jetzt wieder anfängst.
Echt? Oh, na gut. Also, Peter, wir haben im Vorgespräch schon gesagt, wir tauschen heute aus, wir machen einen Battle. Ja? Wir erzählen beide unsere beste Drogengeschichte und jetzt schauen wir mal, wer gewinnt.
In der Tat. Soll ich anfangen oder möchtest du anfangen?
Das ist mir wurscht. Was ist dir lieber?
Oh, ich glaube, ich fange an, weil wir müssen mal gucken, wie lange das dann wird, wie lange ich dann auch aushole tatsächlich. Denn im Endeffekt ist die Drogennummer das Ende meiner Geschichte. Ich hatte mir überlegt, als du halt nach einer Anekdote gefragt hast, hatte ich mir überlegt, ein bisschen über Hard Reset zu reden. Hard Reset ist eine wöchentliche Live-Show, die wir von Pete Smith damals in Zusammenarbeit mit Studio 71 gemacht haben. Damals hieß das noch nicht Studio 71, damals war das noch Pro7, sag ich jetzt mal. Und wenn ich damals sage, dann meine ich 2012, 2013 so um den Dreh. Man muss bedenken, dass wir 2011 erst angefangen haben und 2012, also mit YouTube-Videos, und 2012 so langsam bekannt wurden, und als dann ein Pro7 auf uns zukam und meinte, ey, lass doch mal was zusammen machen, das war natürlich der absolute Wahnsinn. Und was die sich dann vorgestellt haben, war eine wöchentliche Live-Sendung, sogar sehr professionell produziert in den Nadeus-Studios in Hürth in der Nähe von Köln. Nach viel hin und her konnten wir uns dann auch einigen, und dann ging schon die große Zusammenarbeit voller Missverständnisse los, indem ich einen sehr euphorischen Facebook-Beitrag gepostet habe, in dem ich dann halt gesagt habe, so auf unsere typische Art und Weise, zwischen sehr vielen Lobhudeleien, fiel halt der Satz, die geilen Ficker von Pro7 wollen es mit uns versuchen oder sowas. Damit habe ich quasi das komplette Projekt schon fast wieder beendet gehabt. Also ich habe am nächsten Tag einen Anruf bekommen von unserem Regisseur, Janosch hieß der, der gesagt hat, ey, löschen, hier Vorstandsolle hat angerufen, gesagt, mit denen können wir doch nicht zusammenarbeiten, wie äußern die sich denn öffentlich? Da sag ich so, Leute, habt ihr eigentlich ein Video von uns gesehen? Also das war jetzt ja wirklich das Kleinste, was wir sagen könnten. War dann auf jeden Fall schon mal ein ganz guter Start, und dann hat sich auch im Laufe der Zeit gezeigt, dass so das Verständnis von dem, warum Internet halt bei vielen Leuten oder Internetvideos, das, was wir machen, bei vielen Leuten gut ankommt im Vergleich zu dem, was im Fernsehen läuft, das Verständnis, das war noch nicht so ganz da. Mittlerweile ist Pro7 da ganz viel weiter, hat ja dann auch mit Studio 71 ein Multi-Channel-Network gegründet und hat da fähige Leute wie Fabian Siegesmund eingestellt, der mittlerweile schon wieder gegangen ist. Auf jeden Fall, das Verständnis ist mittlerweile da, aber viel musste da erst noch gelernt werden mit uns zusammen. Und uns wurde damals auch ein Regisseur, den ich gerade schon genannt habe, Janosch, zur Seite gesetzt, der bisher noch nicht wirklich was im Internet gemacht hat und dann auch immer so geile Ideen hatte wie, ey, wir machen jetzt voll die virale Kampagne, wir senden live eine Sendung aus einem Van, und dann werdet ihr einfach von SEK abgeführt, live in der Sendung. Und dann dürft ihr 2 Wochen lang kein Video mehr posten und alle denken, ihr wärt echt eingebuchtet worden. Und das ist natürlich eine schlechte Idee, weil wenn du 2 Wochen im Internet kein Video postest, dann brauchst du gar nicht mehr erst anfangen. So war zumindest damals unsere Auffassung. Wir haben halt jeden Tag irgendwie so 12 Videos gemacht oder teilweise sogar um die 20. Und wenn du dann einfach 2 Wochen gar nichts machst, dann zerstörst du deine komplette Grundlage, wo du aufbaust. Aber das meine ich dann halt mit so Dingen, die, wo das Verständnis noch nicht so 100%ig da war. Die Live-Show Hard Reset, die wir dann wöchentlich gemacht haben, das war so ein, die wurde damals übrigens von den Rocket Beans übernommen. Aber das war so ein bisschen inhaltlich, ey, News reden, neue Spiele anzocken und so weiter und so fort, war ganz cool. Aber das haben wir dann irgendwann auch beendet. Aber wir wurden dann von damals dann, glaube ich, auch Studio 71 nach Amerika eingeladen. Die hatten nämlich ein ganz tolles neues Projekt, das nannte sich The Mansion. The Mansion ist eine Villa gewesen in L.A., die gemietet wurde für ein paar Monate von Studio 71, um dann dort vor Ort Videos zu machen mit deutschen YouTubern, die dort auch ein paar Monate leben. Wir gehörten nicht zur Grundbesetzung, aber so jemand wie Saraza, Fabian Sigismund, Rob Bubble, weiß ich noch, Kelly, die waren alle damals da. Gronkh war auch in L.A., der war allerdings nicht in der Mansion, sondern der hat sich gesagt, ja, seid mal wohl bekloppt, ne, ich möchte gerne ein Hotel oder Wohnung oder wie auch immer. Das war ganz sinnvoll wahrscheinlich.
Mansion ist okay, aber für mich alleine.
Ja, er hat dann so eine ganz kleine Wohnung gehabt dann mit seiner Freundin zusammen, aber ja, kann ich auch verstehen, er hat auch keinen Bock da gehabt, in dieser Bude die ganze Zeit mit den Leuten abzuhängen. So cool die Leute sein mögen, aber ich kann doch nicht mit meinen Pizmeet-Jungs 3 Monate in einer Bude hängen. Dafür brauche ich einfach zu sehr dann die Rückzugsmöglichkeit und die war da nicht so wirklich gegeben. Das weiß ich, weil wir auch da waren als Gast dann. Während der E3 waren also welche von uns da, Dennis und ich glaube Christian, aber wir wurden dann nochmal eine Woche eingeladen. Einfach, ja, hey, wir bezahlen euch Flug und so und dafür könnt ihr hier dann auch noch chillen und wir machen noch ein paar Videos währenddessen, weil die hatten halt, das war das Konzept, die Videos, die da entstanden sind, liefen alle auf dem Channel von der Mansion. Die haben dafür einen eigenen YouTube-Channel gemacht. Also es war quasi Original Programming oder wie auch immer. Das war halt auf deren Kosten finanziert und dafür haben die Einnahmen halt behalten. Durch Werbeeinnahmen funktioniert das alles vorne und hinten nicht, aber es ist halt so schön in der Öffentlichkeit erstmal und andererseits war das halt immer die Hoffnung, dass du da gute Videos verkaufen kannst, dass du da gut Produkte platzieren kannst, weil das sind halt die eigentlichen Einnahmen. Wie auch immer, wir waren dann halt da die Woche und haben dann auch da ein bisschen gedreht und das war dann wirklich total faszinierend, so LA für mich das erste Mal zu erleben. Und eines Abends sind wir dann auch auf einer Party gewesen und haben coole Leute kennengelernt. An einen kann ich mich sehr gut erinnern. Er war sehr groß, er war sehr dünn, er war schwarz. Ich kann mich aber nicht mehr an den Namen erinnern und ja, der war auf jeden Fall cool. Und wir wollten nachher so, als dann irgendwie wir keinen Bock mehr hatten oder wieder zurück wollten, ist er halt, hat sich angeschlossen, noch so auf einen Gin Tonic mit in die Mansion. Die Mansion hatte auch so einen schönen Pool hinten und da haben wir dann gechillt und auf einmal fängt er an, sich komplett auszuziehen. Und dann saß der da, komplett nackt in diesem Pool. Und ich dachte, das kann jetzt doch nicht sein Ernst sein.
Aber wir waren halt, wir wollten Drogengeschichten austauschen. Moment mal.
Weil das ist dann halt the next step so ein bisschen. Weil er dann irgendwann anfing, aus dem Pool rauszugehen, in die Küche zu gehen und da halt irgendwie was, so ein Päckchen rauszuholen. Ich so, was passiert denn jetzt? Und dann so, ey, hier, wollt ihr mal probieren? Und dann hatte der tatsächlich Kokain am Start. Und meinte so, ja, ist nicht schlimm, so, als wenn du ein paar Bierchen getrunken hättest. Und so, what the fuck?
Ja, so wurde mir das auch immer beschrieben.
Ey, als wir das mitbekommen haben, das war so ein schlimmes Ding, ne? Natürlich direkt rausgeworfen und so, um Gottes Willen. Aber holy shit, das war für mich so ein sonderbarer Moment, wenn man bedenkt, ich glaube, ich weiß nicht mehr, in welchem Jahr das war, wahrscheinlich 2013. 2011 haben wir angefangen, YouTube-Videos zu machen. 2 Jahre später in L.A. von einem nackten Schwarzen dir Kokain anbieten zu lassen. Und denkst du auch so, scheiße, stopp, das ist absolut eine falsche Richtung. Das war wirklich ein ganz sonderbares Gefühl in dem Moment. Weil du dachtest schon so dann echt, okay, du gehst jetzt, das entwickelt sich jetzt hier in die falsche Richtung. Aber es ist natürlich halt einfach nur dummer Zufall gewesen. Hast halt einen eigentlich coolen Typen kennengelernt, hat sich jetzt so als Kokain-Ticker offensichtlich herausgestellt. Dumm gelaufen. Aber das war echt, das werde ich mein Leben nicht vergessen, weil das mich echt geschockt hat, muss ich sagen.
Wie ist denn das? Ich habe immer wieder gehört, dass Sodom und Gomorra sei teilweise in dieser Menschen. Stimmt das? Du musst keine Namen nennen. Kannst nur nicken.
Nee, meiner Meinung nach überhaupt nicht tatsächlich. Also ich war ja wirklich nur eine Woche da und ich habe auch nicht in der Menschen gepennt, sondern ich war im Hotel. Aber das war alles sehr, sehr friedlich und überhaupt nicht Sodom und Gomorra. Also das war alles sehr, sehr entspannt.
Das Jet-Setter-Leben der YouTuber ist doch nicht so Rockstar, wie man immer denkt.
Überhaupt nicht. YouTuber sind keinesfalls Rockstars, kein bisschen. Ja, gestern war Deutscher Entwicklerpreis und da war auch Paluten, der mittlerweile so ziemlich der größte YouTuber Deutschlands ist, was Views angeht zumindest. Der saß mit bei uns am Tisch. Ey, das ist so ein zurückhaltender und netter Typ. Das war faszinierend einfach nur. Also YouTuber, ich weiß nicht, also ich rede jetzt immer nur von Gaming-YouTubern, bei den anderen weiß ich es nicht genau, aber so das Rockstar-Leben, das existiert nicht so wirklich. Das kommt vielleicht noch oder ist halt wirklich in anderen Branchen eher vertreten.
Das kommt noch. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich einer von euch in der Sendung auszieht. Ich bin da zuversichtlich.
Ja, also es gibt ja wirklich Leute, die alles machen würden. Also ich kenne schon jemanden aus meinem Team, der auch beim Dschungelcamp mitmachen würde. Das wäre jetzt nicht mein Ding, aber es gibt halt Leute, ne, die fänden das mal eine tolle Herausforderung.
Ja, natürlich. Seid ihr nicht groß genug? Hat er sich da mal beworben? Könnt mir doch vorstellen, dass das reicht fürs Dschungelcamp, wenn ich sehe, was da rumläuft.
Da gehst du ja jetzt nicht hin, wenn es dir noch gut geht. Da müssen wir erst warten, bis wir kurz vorm Beenden sind und dann wird er geschickt. Ja, du lachst jetzt, ne? Aber warte mal, in 3 Jahren siehst du XY von Pete's Meat beim Dschungelcamp.
Ja, dann gucke ich. Dann erkläre ich mich tatsächlich von dem Fernseher. Okay, ja, jetzt bin ich dran.
Ja, bitte. Oder?
Pass auf. Ich bin in Cannes in meiner Geschichte mal wieder, diesmal aber nicht auf einem Xbox-Event, sondern mit einem fantastischen russischen Publisher, nämlich mit GSC Game World. Und die zeigen dort Heroes of Annihilated Empires, ein Spiel mit einem Titel, den sich nur ein russischer Publisher ausdenken kann. Ja? Wo man so denkt, so, was? Aber wie, wenn die ganzen Empires schon annihilated sind, wie kann es denn da noch? Naja, egal. Es ist ein Echtzeitstrategiespiel. Und was machen sie da bei GSC Game World? Sie machen natürlich den klassischen Publisher-Fehler und sagen, erster Tag Ankunft, Abend des ersten Tages Umtrunk, nächster Tag Präsentation.
Oh.
Schrecklicher Fehler. Ganz, ganz, ganz schrecklicher Fehler, den Publisher gerne und immer wieder gemacht haben und wahrscheinlich auch heute noch machen. So, und jetzt sind wir also da, waren abends tatsächlich nett essen. Mini-Seitenanekdote, wir hatten riesig Schwein, wir waren nämlich, also das war übrigens auch super, die hatten in so einem piekfeinen Restaurant direkt an der Côte d'Azur, hatten die einen Tisch reserviert. Und dann kamen sie da angetrabt mit dieser Bande von Spielejournalisten, alle halt irgendwie so in Gaming-Shirts oder im besten Fall ein normales Hemd, ja. Wir kommen da an, vor dem Restaurant stehen ungelogen so Ferrari, Lamborghini, Porsche, ja, also wirklich lauter Luxussportwagen vor dem Ding schon geparkt. Und dann lassen wir uns nicht rein, weil wir zu scheiße aussehen. Da gab's nämlich einen Dresscode, von dem keiner wusste. Und die alle so, nee, sorry, es geht nicht. Und dann sind wir ein bisschen rumgelaufen auf der Suche nach irgendeinem anderen Restaurant, das wir gehen können, weil wir halt in den scheiß Nobelschuppen nicht rein durften. Sind dann in irgendeinem ganz netten Restaurant geblieben. Keine Ahnung, weiß nicht mehr, wie das war. Aber ich weiß, es war zufällig. An dem Abend war keine Ahnung, es gab eine Art Feuerwerksmeisterschaft in Cannes. Und dann haben die ausgerechnet an dem Abend ein Feuerwerk da abgebrannt. Unfassbar, es ist das geilste Feuerwerk, das ich in meinem ganzen Leben je gesehen habe. So ein mega Profi sonst was Feuerwerk, wie ich es sonst so in den Live-Übertragungen aus Sydney am Neujahrsabend sehe. Fantastisch. So, und jetzt sind wir also fertig, haben gegessen. Ist schon relativ spät. Und natürlich, aber wir sind ja mit einem russischen Publisher dort. Und dann fällt das Wort Wodka und sonst irgendwas. Und dann haben wir gesagt, so, ja gut, wir können uns ja alle nochmal an den Strand setzen und so zum Abschluss einen trinken. Jetzt hatte der damalige PR-Manager hatte halt natürlich eine Flasche Wodka dabei. Wer in der Zeit früher mal einen russischen Publisher auf der E3 oder auf der Gamescom oder sonst wo besucht hat, die haben immer versucht, dir eine Pulle Wodka also als Gastgeschenk mitzugeben. Ich habe so viel Zeug, also ich trinke sowas wie Wodka oder so privat zu Hause überhaupt nicht. Also ich trinke das höchstens, wenn ich irgendwo auf so einer Party oder sonst was bin. Und deswegen hatte ich jahrelang echt dann so einen halben Stapel an irgendwelchem komischen, obskuren, ukrainischen Wodka in 15 verschiedenen Sorten, ja, so mit Honig, Pfeffer und weiß der Geier was, die dann alle irgendwie verreckt sind natürlich, weil das halt einfach nur rumlag bei mir.
Kann Wodka überhaupt verrecken?
Ich, zumindest habe ich mir gedacht, dass es dann vielleicht irgendwann auch mal gut ist. Also ehrlich gesagt schmeckt für mich Wodka wie Desinfektionsmittel riecht und deswegen.
Ich mag es auch überhaupt nicht. Ich trinke eigentlich nur Bier und das finde ich geil.
Ja, also pur kann ich den nicht ertragen, so als Mischgetränk. Ja, oder wenn du halt dann sowieso schon, wenn eh schon alles egal ist, weißt du, dann kannst du auch Wodka trinken.
Ja, aber dann ist genau der Moment, wo du nicht auch noch Wodka trinken solltest.
Ja, ja, wahrscheinlich, ja. Das ist keine Ahnung. Ich kann mich nicht an irgendeine schlechte Erfahrung erinnern. Witzig, witzig. So, meine Damen und Herren, achten Sie auf verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol, auch angesichts dieser Geschichte. Jedenfalls, was passiert? Also der Mann hat eine Flasche Wodka dabei. 7 Leute beschließen, sie wollen noch länger am Strand sitzen. Und dann sagt er, ja, das ist ja zu wenig. Und da schnappt er sich einen französischen Journalisten, der auch mit Teil dieser Gruppe ist, und zieht los, um mehr Wodka zu kaufen. Weil er es ja in Cannes und er braucht jemanden, der quasi hier die lokale Sprache versteht und auch sprechen kann. Und deswegen nimmt er diesen französischen Journalisten mit und dann ziehen die los. Und jetzt sitzen wir da und wir warten und wir warten. Die wollten halt mal irgendwo kurz, ne, sich in ein Taxi setzen und dann gucken, dem Taxifahrer sagen, fahr uns einfach zu dem nächsten Laden, der noch offen hat, weil in der Gegend war halt nichts, was aussah wie Supermarkt. Und wir warten da wirklich ewig. Ewig, über eine Stunde vergeht und die kommen nicht zurück. Ja. Und dann, keine Ahnung, ich vermute mal so nach 1,5 Stunden oder so, kommen die wieder angelatscht, ja, mit einer Plastiktüte voll mit Wodka, also mit 4-5 Flaschen auf einmal, ja. Und natürlich stehen wir alle da und sagen so, ey, was ist passiert, ja. Also zwischendrin diese Gruppe, die zurückgeblieben ist und gewartet hat und so. Ich glaube, einer ist dann noch gegangen. Ja, der Rest hatte eigentlich auch schon keinen Bock mehr. So ein paar von uns haben halt immer gesagt, ja, komm, dann gibt's immer eine Chance. Auf jeden Fall, die kommen wieder und wir so, was in aller Welt habt ihr getan? So, und was ist passiert? Also der erste Fehler war folgender. Sie sind ins Taxi gestiegen, fahren, glaube, Viertelstunde oder so an diesen Laden, kommen aus dem Laden raus und sagen sich, nach ja, Viertelstunde, das können wir ja laufen. Und okay. Wir so, eine Viertelstunde mit dem Auto und ihr Trottel habt gedacht, das könnt ihr laufen. Und das nachts, die Straßen sind frei. Und das kam uns schon irgendwie recht kurz vor. So, aber es wäre ja viel schneller gewesen, wenn hier, ne, der Kollege, keine Ahnung, ich weiß wirklich original nicht mehr, wie dieser Mann hieß, nennen wir ihn mal Lucien, ja. Also Lucien hat die Sache halt noch verkompliziert, weil auf diesem endlosen Rückweg, ja, von dem sie dachten, sie könnten das mal schnell laufen, da sind sie dann halt irgendjemandem begegnet, der ihn angesprochen hat und dann gemeint hat so, willst du nicht Koks kaufen? Und stellte sich raus, wie es der Zufall will, ja, Lucien wollte echt dringend Koks kaufen.
Ja. Das ist ja so. Echt, oh, haben sich welche gefunden.
Ja, Moment. Das geht noch weiter. Ja. Und dann, was macht der Typ? Ja, der Typ sagt so, ja, gar kein Problem, ne? Er verkauft ihnen das für 50 Euro. Ich habe keine Ahnung, ob das ein realistischer Kokspreis ist. Ja, egal. Also Lucien jedenfalls sagt, super, cool, 50 Euro, Deal. Jetzt, blöderweise hatte der Typ aber das Koks natürlich nicht dabei, sondern er musste das noch holen. Ja. War aber bereit, ihm als Pfand sozusagen kleiner Disclaimer, erstens, meine Damen und Herren, nehmen Sie das nicht zum Anlass, all diese Dinge nachzumachen, das soll eine warnende Geschichte sein. Zum Zweiten, ich bin voll der Schisser, was Drogen angeht. Ich habe, keine Ahnung, habe einmal bei irgendjemandem so einen Joint gezogen, habe nichts gemerkt und habe gedacht, so, na toll, das hatte ich mir alles viel toller vorgestellt und auch mir geht's so wie dir, sowas wie Koks, wo ich dann denke ich immer so, oh mein Gott, ja, wenn ja, ich nur wirklich, in der Nähe... Ja. eines Menschen bin, der es konsumiert, ja, ist sozusagen schon mein Leben in Gefahr. Ja. Also da bin ich halt super schissig, würde das echt nicht anrühren wollen. Und deswegen erstmal sowieso schon mal grundschockiert. Ja. Auf jeden Fall, der Typ gibt ihm als Pfand so einen kleinen Würfel. Ich habe den gesehen, das sah aus wie Knetmasse. Ich glaube, es war Hasch oder Opium oder irgend so ein Schnickschnack. Also wirklich so ein winziges Blöckchen als Pfand.
Für 50 Euro?
Ja. Und okay. Dann, dann sagt er ihm so, hey, ne, damit du weißt, dass ich auch wiederkomme. Und ich bin gleich wieder da. Ich hol nur das Koks. Ja, und deswegen waren die so spät dran, weil nämlich der Typ dann da gewartet hat. Und da muss dem Kerl doch glatt was dazwischen gekommen sein, oh, weil der nahm nicht die 50 Euro und kam nie wieder.
Ja, das ist so verrückt.
Ja, so ein Ding, ja. Und da standen die zwei da wohl halt echt tatsächlich nochmal irgendwie geschlagene 20 Minuten oder so rum, bis sie halt einsehen mussten, dass der vertrauenswürdige Dealer, den sie nachts irgendwo auf der Straße an der Côte d'Azur getroffen haben, blöderweise wohl einen dringenden Anrufen bekommen hat und es nicht mehr geschafft hat.
Das ist ja genial. Richtig geil verarscht. Das heißt, deine Koks-Geschichte ist eine Verarschungskoks-Geschichte. Ist ja gar kein sozusagen, richtiges Koks ja. Im Spiel, ey.
Ja, wir haben ja eine Drogengeschichte gesagt, ja.
Ja, stimmt, hast eigentlich recht.
Außerdem hast du deins ja nicht probiert. Der vielleicht hatte dich ja auch verarscht, ja. Die ganze Zeit da das irgendwie stimmt. Nur so, ne?
Vielleicht war es Mehl, aber ich habe es tatsächlich gesehen. Ich habe weißes Pulver gesehen.
Ja, ich meine, hey, du, keine Ahnung. Ich meine, das war ja Los Angeles, ja. Das ist in der Nähe von Hollywood, selbstverständlich. Da, keine Ahnung, wenn du irgendwo stolperst und hinfällst oder so, landest du wahrscheinlich mit deiner Nase in Koks.
Wahrscheinlich, ja. Ja, sehr schöne Anekdote, André, muss ich sagen.
Da kannst du mal sehen, Peter, oder? Aber siehst du, wir sind quasi beide dem Ruin unseres Lebens knapp entgangen. Ja,
ja, das war wirklich haarscharf.
Ja, haarscharf. Ah, wunderbar. Ja, meine Damen und Herren, und ja, man soll ja das Ganze immer beenden, wenn es am schönsten ist. Und wenn das jetzt eben nicht am schönsten war, dann weiß ich auch nicht. Piet, ich danke dir sehr. Es hat mir sehr viel Freude gemacht.
Sehr gerne, André. Danke fürs Einladen.
Wie immer. Gerne. Möchtest du noch irgendwas pluggen, Peter? Habt ihr irgendwie ein Kochbuch rausgebracht oder sonst irgendwas, was die Leute jetzt dringend mal beachten sollten?
Nö, das passt schon. Alles cool. Ja. Macht ihr man so weiter, wie ihr mich. Seid.
Alles klar. Mach du das auch, Peter. Vielen Dank. Und euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ihr Bäcker dieses Podcasts seid. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.